Lasst uns zusammen beten. Mein lieber Vater Gott, danke, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, dass wir mit dir sind und wie Marsha erzählt hat, dass wir irgendwann erkannt haben, dass wir unser Leben auf dem festen Fundament bauen sollen und nicht auf Sand, Gott. Und dass du dieses Fundament bist, dass du derjenige bist, ja, der uns den Halt unter den Füßen gibt. Egal, ob Stürme wehen, egal, ob es uns gut geht oder ob es uns nicht so gut geht. Du bist da, du kümmerst dich um uns und du führst uns den Weg, dass wir am Ende unseres Lebens bei dir ankommen und zu dir kommen. Und ich bete einfach, dass du diesen Gottesdienst segnest, Gott. Die Worte, die auf meinem Zettel stehen, Gott, dass du die einfach, ja, dass ich die richtig ausdrücken kann und dass sie an der richtigen Stelle in die Herzen treffen, Gott, und dass du dadurch verherrlicht wirst oder dass du vielleicht, ja, irgendwas mit diesen Worten bewirkst, Gott. Und sprich durch mich, hilf mir einfach, die richtigen Worte zu finden und dass die Geschwister ermutigt werden und dass du verherrlicht wirst. Danke dir für alles und beten am Jesu. Amen. Ja, liebe Geschwister, das Thema, das wir eigentlich in den letzten Wochen angehen, seit Ende August, April. In August sind wir noch nicht, aber seit Ende April, ist Familie. Und ich möchte eigentlich damit beginnen, dass ich so ein bisschen rückblickend auf unsere Gemeinde schaue, seitdem wir, Marina und ich, hier sind. Und zwar, wir sind vor 7 Jahren hier nach Düsseldorf gekommen. Wir sind aus Berlin gekommen, aus der größeren Gemeinde, wo es größere Gruppen gibt. Und das war für uns auch eine sehr starke Umstellung, so eine kleinere Gruppe, wie ein Bibelkreis oder zwei Bibelkreise. Wir mussten uns auch ein bisschen einrichten, ein bisschen einstellen. Das Leben in der Gemeinde ist ganz anders, das Tempo in der Gemeinde ist ganz anders, die Gemeinde funktioniert ganz anders. Wenn ich unser Gemeindeleben anschaue und jeden Einzelnen von euch anschaue, dann erfüllt es mich eigentlich einfach mit Freude, weil ich sehe, wie sich die Gemeinde und jeden Einzelnen von euch in diesen 7 Jahren entwickelt hat. Und Gott sei die Ehre dafür. Vielleicht ist das auch nur mein subjektives Empfinden, aber als wir nach Düsseldorf gekommen sind, so hatte ich das Gefühl, dass die Gemeinde so ein bisschen in sich zurückgekehrt ist. So in sich gekehrt und jeder hat irgendwie mit sich selbst zu kämpfen. Jeder hat den Willen, ich möchte Beziehungen haben, ich möchte nach außen gehen, ich möchte Menschen zu Jüngern machen. Aber irgendwie war die Kraft wenig vorhanden. Das Alte war zerstört und das Neue irgendwie noch nicht aufgebaut. Die Unsicherheit war groß. Wie gehe ich die Beziehungen an? Oder was ist richtig? Was ist falsch? Nichtsdestotrotz, trotz aller unserer Kämpfe, Unsicherheiten, Kraftlosigkeit, hat Gott uns geleitet und Gott hat uns auch eingesetzt. Er hat uns die Menschen auf den Weg gestellt, die ihn gesucht haben und ihn auch gefunden haben. Siehe Honchi, siehe Falco, siehe Melody, siehe Alona, die sich taufen ließen und die immer noch mit Gott wandeln. In diesen 7 Jahren hat Gott uns so weit gebracht, dass wir mehr Kraft haben und viele Ängste und Unsicherheiten uns nicht mehr so stark ausbremsen. Und das ist der Kampf von jedem Einzelnen von euch mit Gott zusammen. Viele von uns sind sogar so weit, dass der Auftrag aus Matthäus 28, der sagt, 28, Verse 18 bis 19 sagt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und wir sind schon sogar so weit, dass dieser Auftrag nicht mehr druckt, sondern anfängt in den Herzen zu brennen. Es gibt immer wieder Geschwister, die Initiative ergreifen und sagen, hey, lass uns rausgehen und lass uns Menschen über Gott erzählen. Lass uns Menschen auf Gott ansprechen. Und die gehen raus und die sprechen mit Menschen. Aber nicht nur dieser Auftrag. Es gibt, oder wir gehen auch mehr aus uns raus. Wir treffen uns mehr. Wir initiieren mehr Treffen, in denen wir einander ermutigen und besser kennenlernen können. Nur zwei davon zu nennen ist Andacht von Margaret für die Schwestern, wo es eine Möglichkeit für die Schwestern gibt, sich auszutauschen. Und soweit ich mitbekommen habe, das tut den Schwestern gut. Insbesondere sind da die Schwestern, die weit, weit weg wohnen und nicht einfach so nach Düsseldorf kommen können, um sich mit jemandem zu treffen oder mit jemandem auszutauschen. Das ist eine gute Plattform. Oder unsere Matryoshka, Treffen für Verheiratete. Da, wo wir uns einfach zusammentreffen und unsere Ehe besprechen, es gibt Kärtchen mit Fragen, wo wir einfach mal offen sein können, wie gehen wir denn mit den Situationen um? Und wo wir einander unterstützen können oder wo es mir auch öfters geholfen hat, weil ich gesehen habe, oh, das ist nicht nur mein Problem oder nicht nur meine Schwierigkeit, sondern es gibt auch noch jemand, der mit den gleichen Sachen kämpft. Und wie geht er denn damit um? Oder wie können wir denn gemeinsam das meistern? Und ich glaube, wir werden uns auch mehr der Bedürfnisse anderer bewusst. Wir sehen mehr Bedürfnisse, wir gehen auch mehr Bedürfnisse an. Und das ist dank dem, was jeder Einzelne von euch und oder von uns mit Gott geschafft hat. Ich stelle mir die geistliche Entwicklung oft als eine Treppe mit unterschiedlichen hohen Stufen vor, wenn wir über die geistliche Entwicklung sprechen sollten. Und in meinem Kopf ist das eine Treppe, wo jede Stufe unterschiedlich hoch ist und unterschiedlich viel Kraft benötigt, um diese zu besteigen. Mit jeder Stufe werden unsere geistlichen Muskeln stärker. Es gibt Stufen, die wir einfach so rüberhopsen und fertig. Es gibt aber Stufen, wo es uns sehr viel Kraft kostet und wir uns überlegen müssen, wie gehe ich denn diese Stufe an? Wie komme ich denn mit der Stufe zurecht? Wie überwinde ich denn diese Stufe? Und manchmal gibt es auch Stufen, wo wir merken, alleine kommen wir da gar nicht klar. Wir brauchen Hilfe von außerhalb. Wir brauchen Hilfe von jemand anderem, von unseren Geschwistern, die uns helfen, diese Herausforderung, diese Stufe zu erklimmen. Und manchmal stolpern wir auch und fallen die Treppe runter und müssen bestimmte Stufen auch nochmal wiederholen, weil wir wieder von den gleichen Herausforderungen und von den gleichen Sachen stehen. Wenn wir die geistliche Entwicklung, so das Bild der Treppe nehmen, dann glaube ich auch, dass wir als Gemeinde auch so eine ähnliche Treppe durchlaufen. Und dass innerhalb dieses Weges auch jeder Einzelne von uns seine eigene Treppe durchläuft. Und jeder steht woanders da. Jeder von uns spielt seine Rolle und jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen. Manchmal stolpern wir und fallen wir. Gott führt uns und trainiert unsere geistliche Muskulatur. Und wir brauchen einander, damit wir stabiler und besser laufen können. In diesem Augenblick beschäftigen wir uns als Gemeinde mit dem Thema Familien und denken, dass Familie uns helfen kann, die nächsten Stufen zu erklimmen. Gott hat uns an diese Stufen geführt, die wir überwinden müssen. Aber wie sieht denn die Familie aus? Wie kann uns die Familie helfen, unseren Auftrag, Jünger zu machen, zu erfüllen? Was brauchen wir dafür, um diese Familie aufzubauen? Wie Pierre vor 2 Wochen erzählt hat, in seiner Predigt bringt das Wort Familie in ihm bestimmte Gefühle und Erwartungen hoch. Und nicht alles ist positiv, nicht alles ist einfach. Schau dir unsere Gemeinde an. Im Zoom ist es super. Du kannst die Kästchen anschauen, siehst unterschiedliche Gesichter. Ich benutze Tablet und sehe nur 4 Kästchen. Wenn man Computer benutzt, sieht man 9 Kästchen. Aber guck dir mal die Gesichter an. Wir sind aus unterschiedlichen Ländern. Russland, Deutschland, Belgien, Nigerien, China, Libanon, wo auch immer wir alle herkommen. Wir sind unterschiedliche Altersgruppen. Guck dir mal Udo an. Ein Greis in unseren Reihen. Oder guck dir mal unsere Youngsters an, die Mitte 20 sind. Der Unterschied ist groß, die Erziehungen sind unterschiedlich, die Familienerfahrungen sind unterschiedlich. Jeder ist in unterschiedlichen Familien aufgewachsen. Gestern bei unserem Matryoshka-Abend für Verheiratete haben wir eine Frage gehabt. Diese lautete: Wie hat deine Kindheit dein Bild der Ehe geprägt? Und rate mal, wie es ausgegangen ist. Es gab keine Antwort, die gleich war. Jeder hat das Bild der Ehe aus seiner Familie, aus seiner Kindheit mitgenommen. Und wenn wir die Bilder übereinander legen, sind die total unterschiedlich. Und probier mal, statt Ehe Familie da reinzusetzen. Und zu fragen, wie hat deine Kindheit dein Bild der Familie geprägt? Es wird keine gleiche Antwort geben. Jeder hat seine eigene Vorstellung. Und dann stelle ich mir die Frage, wie sollen wir hier eine Familie bauen? Mit so vielen unterschiedlichen Vorstellungen. Welche Familie soll es sein? Soll es die von Honshi sein, die chinesische? Oder soll es die von Vlad sein, die russische? Oder soll es die von Pierre, die belgische sein? Oder die von André Nagierski, die deutsche? Welche Familie soll es sein? Stell dir vor, jeder anfängt seine eigene Familie oder die Familie nach seiner eigenen Vorstellung zu etablieren. Wo kommen wir raus? Wir kommen leider nicht zusammen. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Und wir bleiben mit Enttäuschungen zurück. Wir bleiben da sitzen, wo wir sind, weil wir die Familie bauen, die vielleicht der andere nicht so sich vorstellt oder gar nicht so im Kopf hat. Wie sieht denn die Familie Gottes aus? Ich würde gerne die Stelle nehmen, die wir eigentlich immer nehmen, wenn wir über die Gemeinde sprechen und über die Gemeinde predigen. Und zwar, das ist die Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Verse 46 und 47. Hier Hier steht, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und wenn wir die Stelle anschauen und über die Gemeinde sprechen, dann machen wir immer Fokus auf, guck mal, sie haben sich Tag für Tag getroffen. Sie waren im Tempel zusammen, feierten in Häusern Abendmahl und da entstand irgendwas. Ich möchte meinen Fokus aber eigentlich darauf legen, dass die Stelle sagt eigentlich, sie trafen sich mit Freude und aufrichtigen Herzen. Sie lobten Gott und das hat dazu geführt, dass Gott viele Menschen der Gemeinde zugeführt hat. Und die Frage ist, wie kann man diesen Zustand erreichen, dass man sich mit Freude und aufrichtigem Herzen trifft? Sicherlich, das Treffen Tag für Tag trägt vielleicht dazu bei, aber möglicherweise wäre es sogar kontraproduktiv. Das Nehmen des Abendmahls zusammen, das hilft, weil wir uns auf den Alleinigen fokussieren, der uns das geben kann, was wir brauchen. Aber wie erreiche ich denn Freude und aufrichtiges Herz in meinem Leben? So, dass ich jedes Mal, wenn ich mich mit der Gemeinde, mit der Familie treffe, dass ich mit Freude dabei bin. Weil ich muss zugeben, manchmal ist es mühsam. Ich stehe Sonntagmorgen auf und denke, oh, zum Gottesdienst, okay, jetzt muss ich mich wieder unterhalten und das ist schwierig und ich bin eigentlich nicht so. Und irgendwie schaffe ich mich immer wieder zu überwinden, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das kostet oft Überwindung. Und ich frage mich, warum? Und wie können wir den Zustand der Freude und aufrichtigen Herzens erreichen? Und ich habe für mich einfach drei Punkte ausgewählt aus meinem Leben, wo ich denke, okay, das ist das, was mich vor Freude abhält. Und zwar, ihr könnt schon mal zu Philipper 2 aufschlagen. Wenn ich ehrlich bin, merke ich, dass ich sehr oft Sachen mache, um zu. Ich tue irgendwas und erwarte, dass ich irgendetwas bekomme. Ich habe bestimmte Vorstellungen und setze alles dran, diese zu realisieren. Das passiert meistens unbewusst und dabei meine ich, für die gute Sache unterwegs zu sein. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt, und zwar eigene Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen spielen in dem Familienleben keine Rolle. Marina und ich gehen seit der Zeit, wo ich wegen Corona im Homeoffice bin, oft Nachmittag beten. Und natürlich beten wir auch natürlich für euch und für die Gemeinde, dass wir zusammenkommen, dass wir irgendwie besser werden. Und stell dir vor, wie die Gebete aussehen, oder? Diese sehen oft so aus. Gott hilf dem, das oder das einzusehen oder zu erkennen und daran zu arbeiten, damit es ihm wieder gut geht. Die Frage ist, geht es mir darum, dass es ihm gut geht oder dass ich das besser ertragen kann? In diesen Gebeten meine ich, erkannt zu haben, wo der andere falsch liegt und habe schon die Lösung parat für ihn, wie er daraus kommt. So behandle ich dann auch denjenigen in meinem Herzen und oft auch in meinem Handeln, wie ich mit ihm rede, wie ich mit ihm handle, wie ich mit ihm interagiere. Die Frage ist aber meistens, oder nicht, was meine ich denn ist gut für denjenigen, sondern was hat Gott mit dieser Person vor? Wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich in dem Ganzen? Bist du eher derjenige, der Sachen macht aus freiem Herzen, aus Freude, mit Aufrichtigkeit? Oder geht es dir auch oft so, dass du merkst, okay, eigentlich das, was ich tue, hat sehr viel mit mir zu tun? Lasst uns Philipper 2 lesen und schauen, was Paulus an die Philipper schreibt. Ich werde nur auszugsweise lesen, aber dieser Kapitel ist auch für Selbststudium sehr, sehr interessant und ich möchte euch ermutigen, liest danach das ganze Kapitel und schaut mal, was da alles steht. Da stecken sehr viele tiefe Erkenntnisse drin. So, ich lese Philipper 2, Vers 1 bis 5. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr solltet demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Weiter ab Vers 12 bis 15. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und weiter ab Vers 19 bis 22. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig und eure Belange kümmert, wie wir, um eure Belange kümmern wird, wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters. So hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Also Paulus schreibt hier, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ihr sollt demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, Und nächster Punkt, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Die Menschen haben sich nicht verändert seit Jahrtausenden. Unsere Bedürfnisse sind gleich. Vielleicht äußern die sich in anderen Sachen aus, weil wir in der anders entwickelten Welt leben. Aber die Bedürfnisse sind immer gleich. Die Beziehungen benötigen immer das Gleiche. Das, was Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat, ist heute immer noch genauso vorhanden. Alle die Sachen, die wir eigentlich aus unserer Mitte verbannen sollen, sind immer noch vorhanden. Ich merke es in meinen Beziehungen. Ich handle selbst oft mit Erwartungen und spüre auch oft die gleichen Erwartungen an mich. Wie sollen wir denn hier handeln? Wie ist es möglich, die Freude und aufrichtiges Herz zu bekommen? Lasst uns zu Römer 14 aufschlagen. Und zwar, die Stelle kennt jeder. Es geht um Fleisch, Essen oder Nicht-Essen und so weiter und so fort. Und Römer 14, Vers 1 steht: Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Schreitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Und dann Vers 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder Schwester zu Fall bringen könnte. Paulus sagt hier, streitet nicht über Ansichten. Und er spricht hier nicht über die Sünde. Bei der Sünde ist die Bibel klar. Sünde muss angesprochen werden und von Sünde muss umgekehrt werden oder es muss die Umkehr folgen. Aber oft diskutieren wir doch über Ansichten. Ich denke das, ich denke das andere und einer denkt, das ist gut und das ist nicht gut, der andere denkt, das ist gut und das ist nicht gut. Und hier sagt Paulus, verzichte lieber auf alles und diene deinem Bruder, als wenn du durch deine Freiheit den Bruder zu Fall bringst. Und das ist ein harter Tobak. Wie soll man sowas überhaupt schaffen? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, und zwar Liebe, Liebe und nochmal Liebe. In Johannes 13, 34, 35 gibt Jesus seinen Jüngern ein Gebot. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und er wiederholt das nochmal in Johannes 15, Vers 17. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und lasst uns zum Hohelied der Liebe gehen. 1. Korinther 13. Was zeichnet die Liebe aus? 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8a. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Nein, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und das ist das, was die Bibel sagt. Alle Bibelstellen kennen wir, möglicherweise die welche auch auswendig. Und doch fällt es uns schwer, diese zu verinnerlichen. Theorie gut und schön, aber wie kann ich das leben? Darf ich jetzt denn gar nichts mehr sagen? Kann ich meine Wünsche nicht mehr äußern? Ich würde sagen, doch. Sage mir, wie ich dich lieben kann. Ich möchte es erfahren. Wenn dich jetzt was verletzt hat und du dir wünschst, dass ich mit dir anders umgehe, sage es mir in Liebe. Falco hat letzte Woche über unsere Zunge gepredigt. Was wir sagen, kann aufbauen und kann zerstören. Und diese Tatsache sollten wir bei unserer Kommunikation beachten. Sage das, was du sagen willst, in Liebe. Für mich persönlich, ich merke oft, wenn ich die Predigten schreibe zum Beispiel, hilft mir das, sehr viele Sachen und Emotionen zu überdenken. Weil ich in der Predigt fange ich mit Anleitung an, wie bringe ich das den Geschwistern? Wie lege ich das auf den Teller, dass es nicht zu schwer ist und nicht zerstört? Diese Einleitung lese ich mehrmals und überlege mir, ist es in Liebe? Und das ist schon oft gewesen, ich wollte in der Predigt der Gemeinde das und das und das mitteilen und sagen, da müsst ihr umkehren, das müsst ihr machen. Und nach mehreren Stunden Arbeit habe ich festgestellt, es ist keine Liebe da. Und ich habe versucht, das irgendwie mit der Bibel zu begründen, aber so ganz ging es auch nicht. Und nach mehreren Stunden musste ich die Predigt komplett streichen und ein neues Thema, das mit Liebe zu tun hat, anfangen und bearbeiten. Wie geht es dir? Wenn ich darüber nachdenke, was ich anrichten könnte, wenn ich das, was ich in der Predigt sagen wollte, einfach losgelassen hätte. Wenn ich alles verletzen konnte, da bin ich froh, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe und das nicht gesagt habe. Aber die Frage ist, wie komme ich denn zu so viel Liebe? Das Erdenkliche übersteigt. Ich persönlich habe das noch nicht erreicht. Irgendwo gibt es kleine Schritte, irgendwo schaffe ich es, aber ich habe es nicht erreicht. Galater 5, 22 sagt, dass die Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist. Galater 5, 22 sagt, dass die Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist. Wenn das so ist, dann kann ich die Liebe nur bei Gott finden. Genau, wenn das so ist, dann kann die Liebe nur bei Gott zu finden sein. Und das ist der letzte Punkt, und zwar überlasse alles Jesus und Gott. Wenn ich die Liebe nur bei Gott finde, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu ihm zu gehen. Matthäus 11, 28 sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Vers 5, 6 bis 7 sagt, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Philipper 4, 6 bis 7 sagt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in die und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 2. Korinther 9,8 sagt, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Die Bibel ist voll davon, dass Gott uns versorgen wird, dass er uns alles zum Leben gibt, was wir brauchen. Wir müssen nur zu ihm kommen und das abholen. Es steht in der Bibel aber nicht, dass er uns alles gibt, was wir wollen. Sogar Jesus musste im Gebet ringen, weil er den Weg gehen musste, den er emotional nicht gehen wollte. In Matthäus 26, 39 steht, Jesus in Gethsemane, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Liebe Geschwister, wir laufen unseren Weg zu Gott und wir stehen da, wo wir stehen. Der eine hat mehr erkannt, der andere weniger. Und wir haben in den letzten Jahren auch viel mit Gott erreicht. Es mag sein, dass wir noch nicht perfekt sind und bis zu unserem Tod diese Perfektion nicht erreichen. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mit den anderen Menschen rede und über meine Gemeinde, meine Familie spreche, will ich der ganzen Welt rausschreien, ich bin stolz auf meine Familie. Gruppe zu sein. Wenn wir das einmal nehmen, schau dir deine Familie durch die Brille der Liebe an, wie Jesus diese Familie sieht. Gib alle Wünsche und alle Erwartungen in Jesus Hände ab und lasse dich überraschen. Vlad, magst du fürs Sammeln beten?